WISCOM Quartett – Nachdenken über Wissenschaftskommunikation. Ein Podcast von Wissenschaft im Dialog. Heute zum Thema Verständlichkeit.
Herzlich willkommen beim WISCOM Quartett. Wir sind, wie das bei einem Quartett so ist, zu viert und wollen uns einmal hier kurz vorstellen. Hans-Peter, wo finden wir dich und wer bist du überhaupt?
Ja, Hans-Peter Peters. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungszentrum Jülich seit 40 Jahren ungefähr und nicht mehr lange, denn ich gehe jetzt in Rente. Und ich bin jetzt in meinem Homeoffice und da bin ich eigentlich schon seit März.
Julia, wo finden wir dich?
Ja, ich bin Julia Serong. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin hier an der LMU München am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung. Und ich bin tatsächlich gerade auch im Institut, im Büro. Wir sind wenige zurzeit hier wegen des Lockdowns. Insofern ist es eigentlich ganz, ganz gut, hier zu arbeiten, sehr ruhig. Keine Studierenden, das vermissen wir ein bisschen. Aber wir hoffen ja, dass es bald wieder normal wird und dann auch der normale Unibetrieb weiterlaufen kann.
Und Rebecca?
Ich bin auch am heimatlichen Küchentisch, nicht im Arbeitszimmer, immerhin, weil wir ja abends aufzeichnen. Und bin Rebecca Winkels und ich arbeite bei Wissenschaft im Dialog und leite da die strategische Kommunikation.
Ich bin Elisabeth Hoffmann, ich leite die Stabsstelle Presse und Kommunikation der Technischen Universität Braunschweig und ich bin hier gerade in meinem Büro, im Augenblick ein bisschen leer gefegt. Hinter mir machen wir sonst normalerweise ein paar einfach Zusammenfassungen oder zeichnen halt gemeinsam was auf, aber da wir das jetzt im Augenblick sehr wenig können, ist ja alles leer und auch der Campus ist ziemlich leer. Auch wir vermissen die Studis tatsächlich ein bisschen. Wir wollen heute aber über WISCOM reden, also über Wissenschaftskommunikation und haben uns heute vorgenommen, über das Thema Verständlichkeit zu sprechen. Früher war das so, als ich hier angefangen habe, das ist schon über 20 Jahre her, da war unsere redaktionelle Aufgabe zum großen Teil so wie eine Übersetzungsagentur. Also wir hatten das Bild von uns, dass wir die komplexe, schwierige Sprache der Wissenschaft wie eine Übersetzerin dann in relativ einfache Sprache zielgruppengerecht übertragen und das sah dann zum Teil so aus, dass wir für das Forschungsmagazin Beiträge der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dann vielleicht als so mit 25 Manuskriptseiten reinkamen, für das Magazin auf dann mit Mühe und Not 18 Seiten runtergestrichen haben. Dann haben wir Nebensätze rausgenommen, Grafiken verkleinert, die schon so ziemlich, ehrlich gesagt, gruselig aussahen damals, aber wir haben die nicht groß bearbeitet. Und dann war das also immer noch ein sehr komplexer Beitrag, aber der ging dann so im Forschungsmagazin sehr anspruchsvoll auch raus. Heute sieht das natürlich ganz anders aus. Wir haben, wenn wir Forschungsmagazine noch machen, also wir hier machen keine mehr, aber dann sind die extrem bildorientiert mittlerweile, journalistisch aufgemacht. Und da ist die Frage, da wir, glaube ich, gar nicht genau ein gemeinsames Bild davon haben, wie wir heute arbeiten, an euch. Ich glaube, so Übersetzer in diesem Sinne, so wie man eben von einer Fremdsprache in die Muttersprache übersetzt, dieses Bild funktioniert heute nicht mehr. Es scheint ja doch ein bisschen komplexer geworden zu sein. Darüber würde ich gerne reden und auch über die Frage, wie komplex darf Wissenschaft überhaupt sein? Wie können wir Wissenschaftskommunikation richtig gut machen? Aber vielleicht erstmal so zum Bild von Übersetzern. Vielleicht erstmal an die beiden Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen. Wir sind ja hier im WISCOM-Quartett bewusst aufgeteilt in Praxis und Wissenschaftskommunikation. Wie seht ihr das? Gibt es da andere Bilder heutzutage von dieser Tätigkeit?
Ich würde gar nicht mal so sagen, dass die Übersetzerrolle heute überflüssig geworden ist oder so. Ich denke, das ist nach wie vor wichtig und gehört auch zu den Kernaufgaben von Wissenschaftskommunikation. Aber ich denke, das Bild hat sich etwas erweitert. Also ich denke, man sieht heute, dass es mit einer, ich sag mal, schlichten Übersetzung, wenn man noch in diesem Bild bleibt, von einer Sprache in die andere nicht getan ist, weil auch die Erwartungen an Wissenschaft komplexer geworden sind. Also nicht nur die Wissenschaft ist komplexer geworden, sondern sondern auch die Gesellschaft, in die diese Wissenschaft hineinkommuniziert, ist eben auch komplexer geworden und stellt kompliziertere Fragen auch an Wissenschaft. Und auch alleine deswegen ist eine bloße Übersetzung von Forschungsergebnissen einfach nicht ausreichend.
Also die Übersetzungsmetapher liegt ja eigentlich nahe. Ne? Es ist irgendwie was Kompliziertes, wird vereinfacht, das heißt von der Wissenschaftssprache in die Alltagssprache. Das war so die Vorstellung und Elemente davon sind ja auch tatsächlich immer noch da. Also es ist ja nicht so, dass es dass das gar keine Rolle spielt. Aber ich meine, erstmal sozusagen, wann ist eine Übersetzung überhaupt möglich? Es ist nur dann möglich, wenn die Welten, in denen sozusagen die Personen leben, die übersetzt werden sollen, und die Welten, in denen die Personen leben, für die die Übersetzung gemacht wird, einigermaßen kompatibel sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Sprache eines indogenen Volkes aus Brasilien in unsere Sprache übersetze und umgekehrt, dann sind natürlich die Weltbilder ganz unterschiedlich und dann gibt es vielleicht gar keine äquivalenten Worte und die Begriffe sind völlig unterschiedlich und unterschiedlich differenziert und so. Also dann passt die Übersetzungsmetapher nicht mehr besonders gut, sondern dann wären Begriffe wie Rekonstruktion oder Erklärung viel angebrachter.
Wie sieht das denn aus in unserem Alltag? Ich meine, Rebecca, du weißt es ja auch, die Kompatibilität, also das Zusammenpassen der Welten aus dem Labor zu unseren Zielgruppen ist ja auch vielleicht ähnlich gegeben wie bei einem indigenen Volk und einem, weiß ich nicht, Durchschnittsdeutschen. Das sind schon sehr unterschiedliche Welten.
Das glaube ich auch. Ich glaube, ich fand ganz spannend daran, ich habe nochmal irgendwie im Vorhinein nachgeguckt, dass wir mal irgendwie so eine natürlich nicht repräsentative Umfrage auf Wissenschaftskommunikation gemacht haben dazu, was eigentlich gute Wissenschaftskommunikation, also was so Zutaten für gute Wissenschaftskommunikation sind. Und tatsächlich ist es so, dass irgendwie 33% der immerhin 230 Leute, die da mitgemacht haben, gesagt haben, dass Verständlichkeit die entscheidende Zutat ist. Ich fand das super, also schön passend natürlich, aber in dem Fall auch ganz interessant, weil es ja dann irgendwie, du hast es ja gerade so ein bisschen dargestellt, als wäre das eher ein Phänomen von früher, dass wir Verständlichkeit so als die hohe Aufgabe und Übersetzung so als die hohe Aufgabe sehen. Ich glaube aber, dass das für viele von uns in der Praxis auch immer noch gilt, dass das so eines der Kernbestreben ist, erstmal Forschung irgendwie auf ein Niveau runterzubrechen, in dem es eben irgendwie was mit dem Alltag zu tun hat und irgendwie was mit der Realität von Leuten zu tun hat. Ich weiß nicht immer, ob das das Einzige ist. Ich würde meinen Beruf schon noch als etwas komplexer definieren als reine Übersetzungsaufgabe. Aber ich glaube schon, dass das immer noch eine große Rolle spielt und auch immer noch nicht zu vernachlässigen ist. Und dabei geht es sicherlich auch darum, dass ja viele Leute einfach eben niemals ein Labor betreten werden und schon das quasi ein fremder Raum ist und den man ja auch vielleicht erstmal verständlich machen muss. Also Verständlichkeit hat ja nicht nur was mit Sprache zu tun, sondern auch vielleicht mit Umgebungen. Szenarien.
Das Runterbrechen ist schon so ein Begriff, der so ein bisschen problematisch ist, weil er ja irgendwie so im Prinzip so impliziert, dass es so eine Art von korrumpierte oder korrupte Form, irgendwie qualitätsmäßig minderwertige Form von Kommunikation ist. Und das würde ich also überhaupt nicht sagen, sondern es ist halt Kommunikation in einem anderen Kontext, in einer anderen Zielgruppe. Und die muss genauso qualitativ hochwertig sein wie die Kommunikation der Wissenschaftler untereinander. Aber natürlich sind es andere Qualitätskriterien, die da eine Rolle spielen. Ja? Also was für den Fachkollegen relevant ist, ist nicht unbedingt relevant für den Laien. Ja, der, aber was Genauigkeit angeht, ich sage mal, die dritte Nachkommastelle von irgendeiner Zahl ist vielleicht für den Laien unwichtig. Aber ob jetzt ein Medikament in 3 Monaten oder in 30 Jahren auf den Markt kommt, da kommt es schon auf Genauigkeit an. Ja, also man muss genau gucken, was für den Adressaten relevant ist. Und da muss natürlich auch, darf man auch keine Kompromisse machen, sondern muss vielleicht für den Laien viel genauer sein, als wenn man das in der Fachpublikation schreibt.
Julia? Ich würde das unterstreichen, was Hans-Peter Peters gesagt hat, dass dieses Runterbrechen eben bedeutet, so wie er das jetzt auch geschildert hat, irgendwie auch so ein bisschen was so ein Bruchstück, ja, als ob das irgendwie nur bedeutet, da das zu verkleinern oder so. Ich finde aber auch den Hinweis wichtig, den Rebecca Winkels eben gesagt hat, dass sie sagte, es geht darum, auch die Relevanz für das Altersleben darzustellen. Und das finde ich bei diesem Thema sehr wichtig, dass wir das oft verknüpfen, einmal diesen sprachlichen Aspekt von Verständlichkeit im engeren Sinne und dann ist es aber auch wie so eine Verständlichkeit im weiteren Sinne im Hinblick auf die Lebenswelt des Publikums, der Bürger, die dort adressiert werden. Und das, finde ich, muss man auch noch mal ein bisschen auseinanderhalten. Ja, und die Frage ist, wie bringt man das zusammen oder bringt eine sprachliche Verständlichkeit automatisch auch eine lebensweltliche Relevanz mit sich oder kann man das kompensieren sozusagen? Und ich frage mich selber und das auch wäre meine Frage jetzt auch an euch beide, die ja aus der Praxis jetzt viele Erfahrungen mitbringt, was bereitet die größere Schwierigkeit, die sprachliche Verständlichkeit oder die Erzeugung oder Vermittlung oder das Aufzeigen von Relevanz?
Also es ist beides natürlich sehr, sehr schwierig. Also je nachdem, wir haben natürlich auch Themen, die sind sofort naheliegend und eingängig. Da, wo sie tatsächlich alltagsnah und alltagslebensnah sind. Aber ich frage mich, ob es hier bei uns wirklich um Relevanz geht. Also ehrlich gesagt, Weltraumthemen sind unwahrscheinlich faszinierend oder auch manchmal Themen, ich sag mal, Mikrobiologie oder so, die jetzt noch gar nicht so relevant sind. Wenn wir zum Beispiel in der Kinderuni sind, dann brauchen wir gar nicht so viel Relevanz, dann steigen wir sozusagen ein mit denen, wir führen die halt in diese fremde Welt Wissenschaft ein. Das ist immer eigentlich faszinierend, was da ist. Die brauchen ja nicht wissen, hat das jetzt irgendwas mit Covid-19 zu tun oder macht es mein Auto besser oder umweltverträglicher oder sonst was. Ne? Also von daher ist das nicht, also finde ich nicht unbedingt ein Kriterium, jedenfalls bei diesen Formaten. Aber natürlich ist es so, dass wenn wir jetzt versuchen, im Kampf um die Aufmerksamkeit unsere Themen zu platzieren von uns aus, dann geht es natürlich ganz stark um Relevanz. Das ist ganz klar. Also ich kann jetzt im Augenblick alles um Infektionen und Impfen und so weiter natürlich sehr, sehr gut nach außen bringen, während andere Themen gar keine Chance haben momentan. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass wir alle so angespannt jetzt gerade unbedingt da auf Lösungen warten oder auf Erklärungen an der Stelle.
Ich würde sagen, relevant muss es in jedem Fall sein, damit es überhaupt wahrgenommen wird. Die Frage ist nur, was ist relevant? Und da gibt es eben ein breites Spektrum an Aspekten. Alltagsrelevant ist eine Sache. Ja, also Covid-19 natürlich, klar, bewegt uns alle. Aber es gibt eben auch viele, die interessieren sich für Evolution, die interessieren sich für Kosmologie, Urknall und so etwas. Und das ist systematisch sehr schwer zu erklären. Aber ich würde mal sagen, jeder teilt in irgendeiner Weise, manche mehr, manche weniger, sozusagen die Eigenschaft Neugier, die auch Wissenschaft ja voranbringt. Insofern baut Wissenschaft auf etwas auf, was also in der Bevölkerung ganz breit verteilt ist. Und insofern gibt es ganz viele, will nicht einen Prozentsatz sagen, aber ganz viele in der Bevölkerung, die eben schlicht und einfach die Neugier teilen, die Wissenschaftler antreibt, unabhängig davon, ob es irgendeine praktische Anwendung findet oder ob es uns in irgendeiner Weise nützlich ist, in einem direkten Sinne. Ja? Aber es hat unter Umständen ja religiöse Konnotationen, wenn man Evolution, also ganz viele Anschlussmöglichkeiten existieren, an die man, glaube ich, nicht denkt, wenn man jetzt so von Relevanz spricht und damit Alltagsrelevanz nur meint. Ne? Und das ist, das theoretisch zu erklären, ist relativ schwierig.
Also das heißt, wir müssen uns hier von einem Relevanzbegriff verabschieden, wie der jetzt sehr stark auch in der Politik zum Beispiel aktuell ist. Also Relevanz, Jobrelevanz, Alltagsrelevanz, Antworten auf die großen Fragen der Menschheit oder Lösungen vor allem für die, weiß ich nicht, Klima, Energie, Mobilität, was auch immer. Das wäre jetzt nicht die Definition von Relevanz, sondern relevant wäre das, was Interesse weckt oder was tatsächlich auch rezipiert werden kann. Ist das so?
Ja, ich meine, es muss schon eine Art von Anschlussfähigkeit da sein. Ne? Die Frage ist nur, an was wird angeschlossen? Das kann sozusagen an Alltagsprobleme sein. Es kann aber auch sein an etwas, was in der Schule mal vermittelt wurde, wo man jetzt denkt, ach, das ist aber wieder was Neues, das habe ich ja damals nicht mitbekommen, was auch immer. Ja, also Anschlussfähigkeit zu dem, was schon irgendwie da ist und was an Interessen und so etwas da ist, das ist natürlich ganz essentiell. Und ich würde sagen, das macht Relevanz aus. Und Relevanz ist dann die Voraussetzung dafür, dass es überhaupt Aufmerksamkeit findet und rezipiert wird.
Okay. Was brauchst du noch? Was ist denn dann jetzt Verständlichkeit? Ich finde dieses Bild sozusagen von der Wissenschaft als exotischem Volk eigentlich ganz schön. Wie kann man diese schwierige oder fremde Sprache und vor allem auch diese fremde Bezugswelt, die wir im Labor ja haben oder in den Werkhallenbüros, wie kann man die verständlich machen? Das ist ja eine ganz, ganz häufige Frage, die man mir auch immer wieder stellt. Also gerade Nachwuchswissenschaftler, wie kann ich meine Botschaft verständlich für die Zielgruppen rüberbekommen? Habt ihr da Tipps?
Das ist schon auch eine bestimmte Perspektive. Ja, ich habe eine Botschaft, die will ich verkünden. Ich meine, man könnte ja auch mal überlegen, was interessiert denn das Publikum? Ja, und dann müsste man vielleicht mit den Mitteln, die die Wissenschaft bietet, dieses Informationsbedürfnis befriedigen. Ja, und das, glaube ich, kommt ein bisschen zu kurz, weil ich meine, natürlich, klar, für Sie als jemand, der in der Pressearbeit, in der Öffentlichkeitsarbeit tätig ist, liegt das nahe, so zu denken. Aber das ist sozusagen eins der Grundprobleme, dass man von der Quelle her denkt und nicht sozusagen vom Bedarf her. Ja, und dann wird auch das Problem der Verständlichkeit plötzlich, ich sag mal, handhabbarer, weil das sozusagen, was zum Beispiel jetzt für rationales Verhalten mit Covid-19 zu tun hat, ich sag mal, gar nicht so schwer zu erklären ist. Ja, muss man jetzt nicht auf irgendwelche Details, wie die Viren in die Zellen kommen, sondern das, was dafür relevant ist, im Sinne von, ja, für praktisches Handeln notwendig, ist da viel elementarer.
Das wäre doch denn so, dann würde es doch eigentlich reichen, wenn ein Herr Drosten oder eine Frau Brinkmann, Herr Kekulé oder wer auch immer sich dann vor die Bundespressekonferenz setzt oder im NDR berichtet. Und dann wäre doch eigentlich alles gut. Wir hätten keine Sorge mehr um Impfgegner oder Querdenker. Weil relevant ist es und verständlich, eigentlich so wie wir es jetzt sehen, ist es auch.
Es ist ja auch keineswegs alles schlecht, was an Wissenschaftskommunikation läuft. Das muss man ja auch mal klar sagen. Also verglichen zu dem Gejammere, was man oft hört, würde ich sagen, ist die Realität, die Vielfalt an Angeboten, den Wissenschaftsjournalismus, den wir Gott sei Dank hier noch haben. Also wirklich ein reichhaltiges Angebot, aus dem man sich bedienen kann. Also man darf es nicht zu schlecht reden, finde ich. Ne? Natürlich ist alles verbesserungsfähig. Und ich sage mal, das vom Bedarf hin, vom Informationsbedarf hin denken, scheint mir ein wichtiger Ansatz zu sein. Und das bedeutet natürlich auch, dass man die Vielfalt an Zielgruppen und die Vielfalt an Informationsinteressen zur Kenntnis nehmen muss und dann möglichst bedienen muss. Ne? Also es gibt nicht sozusagen ein Modell deckt alles ab, sondern man muss halt sehr spezifische Angebote machen teilweise. Und in anderen Fällen, wie zum Beispiel das, was uns jetzt mit Covid-19 bewegt, das geht ja im Prinzip alle an. Ne? Also da muss man nur eben sehen, dass man die Verständlichkeitsniveaus so staffelt, dass jeder das für ihn oder sie relevante und angemessene Informationsangebot findet.
Vielleicht hilft es uns auch ein bisschen auszugehen von dem Begriff der Verständlichkeit. Einmal hängt das ja sehr nah zusammen mit dem Verstand, mit Verstehen. Also es zielt auf einen kognitiven Prozess ab. Und das ist vielleicht das, was du eben meintest, also das Problem von jungen Wissenschaftlern, die sich gerade sehr spezialisiert haben, mittendrin stecken in der Materie und die jetzt vor der Herausforderung stehen, da wieder einen Schritt zurück zu machen und das eben in eine Form zu bringen, dass das eben auch ganz normale Leute verstehen, also mit ihrem Verstand nachvollziehen können. Und das ist eine Dimension von Wissenschaftskommunikation. Und dafür kann man sicherlich Hinweise geben und Tipps. Und Bevor wir darauf eingehen, möchte ich aber noch hinweisen auf diese zweite Schiene, die damit eröffnet wird, mit diesem Begriff Verständlichkeit. Und der zielt auf Verständnis und vielleicht sogar in einem längeren Sinne auf so etwas wie Einverständnis. Man könnte das auch etwas anders ausformulieren mit Akzeptanz. Ja. Und das ist ein sozialer Prozess, also ein Interaktionsprozess zwischen Personen, die miteinander kommunizieren, unvermittelt oder eben über Massenmedien vermittelt, über bestimmte Formate. Und das ist nicht nur ein rein kognitiver Prozess, sondern da spielen dann jede Menge Faktoren mit rein. Ja? Die Ausstrahlung des Kommunikators, seine Glaubwürdigkeit, die Art und Weise, wie er rüberkommt. Und natürlich auch die Disposition und der Hintergrund desjenigen, der zuhört. Und das ist ja das, was wir in der Forschung auch sehen, dass also die Akzeptanz von Wissensinformationen eben nicht nur auf kognitive Verarbeitungsprozesse reduziert werden kann, sondern dass zum Beispiel kulturelle Vorstellungen, Wertvorstellungen oder auch politische Meinungen einfach einen großen Einfluss darauf haben, wie Faktenwissen verarbeitet wird, wie es eingeordnet wird. Und das bedeutet dann eben, dass ich mich dann auf, also danach bemessen sich die verschiedenen Zielgruppen, die wir gerade angesprochen haben. Und ich meine, dass eine Verständlichkeit oder ein Begriff von Verständlichkeit, der sich alleine auf die gedanklichen, verstandesmäßigen Prozesse konzentriert und da eine möglichst hohe Wirksamkeit erzielen will, zwar einen notwendigen, aber nicht einen hinreichenden Blick eröffnet auf das, was mit Verständlichkeit gemeint ist und deswegen einfach ein bisschen zu kurz greift und die und den Gesprächspartner unterschätzt.
Im Englischen haben wir ja den Begriff Understanding, Public Understanding of Science. Ja, und das hatte genau diese Doppelbedeutung. Einerseits verstehen, zum anderen Verständnis haben für, ja. Also in dem Sinne könnte man das natürlich im Deutschen auch sehen. Das sind schon zwei verschiedene Dinge. Ne? Das Verstehen im Sinne von jemand erklärt mir etwas und ich verstehe es oder verstehe es nicht. Das ist auch extrem wichtig, auch wenn man, wie beispielsweise Bromme ja sagt, also letztendlich geht es um Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Das ist unabdingbar, würde ich zustimmen. Aber man sollte trotzdem alles tun, um Gründe zu geben, bestimmte Behauptungen, bestimmte Aussagen der Wissenschaft nachvollziehen zu können, zumindest. Ja? Man kann sie wahrscheinlich nie letztendlich eigenständig validieren oder sagen, sie sind falsch oder so. Aber man kann doch plausibilisieren und ich glaube, das ist ganz essentiell, denn sonst wächst der Vertrauensbedarf ins Unermessliche. Je mehr man versteht, desto weniger Vertrauen braucht man. Ja? Und da Vertrauensbereitschaft, Vertrauen zu geben, begrenzt ist, ist es ganz wichtig, möglichst viel sozusagen mit Wissen zu operieren, damit nur noch sozusagen der Rest vom Vertrauen gedeckt werden muss. Also mein Verständnis davon, warum es so wichtig ist, verständlich zu sein und möglichst viel zu erklären, weil das letztendlich aus meiner Sicht den Vertrauensbedarf senkt. Und Vertrauen ist Mangelware und insofern ist es eine ganz wichtige Aufgabe.
Aber jetzt ist ja Wissenschaft zum Teil extrem komplex. Und wir sind doch alle Laien sozusagen in allem, was nicht unser Fachgebiet ist. Wie haben wir denn dann eine Chance überhaupt auf Verstehen? Und wie weit würdest du denn den Anspruch stellen, dass überhaupt das wissenschaftliches Wissen verständlich werden soll?
Ja, also nehmen wir mal sozusagen den Klimawandel, ja, als Beispiel. Da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man versteht, was passiert, dass irgendwie das Strahlungsgleichgewicht, was die Energie geht raus, Energie kommt rein, dass das durcheinander gebracht wird durch den CO2 und sonstige Spurengase in der Atmosphäre. Ob ich jetzt im Detail die Chemie dahinter verstehe oder nicht, ist weniger wichtig, als dass ich den grundlegenden Mechanismus, also das Strahlungsgleichgewicht kommt aus der Balance, verstehe. Ja, das Gleiche ist Gefährlichkeit von Kernkraftwerken. Da muss ich nicht sozusagen die Gleichungen kennen, wie sozusagen Kernspaltung funktioniert. Ich muss nur wissen, da ist ein Haufen ganz gefährliches Zeugs in dem Reaktor drin. Und selbst wenn ich einen Reaktor abschalte, wird das Zeug immer noch heiß. Ja? Und dagegen muss ich mich schützen. Also das heißt, um die Entscheidung und die Orientierung zu kriegen, muss ich gar nicht so sehr in die Details, sondern ich muss die grundsätzliche Situation verstehen. Und ich glaube, die kann man ja mehr oder weniger jedermann erklären.
Das heißt, die Herausforderung für jemanden, der praktische Wissenschaftskommunikation macht, wäre eher zu erkennen, welchen Teil des Wissens man wirklich verstehen muss. Also verstehen im Sinne von
ja, genau.
That's the knowledge you need. Und dann aber weiterzugehen und auch abzugrenzen. Und wo sind dann Teile, wo ich nur irgendwie, wo ich irgendwie dann weitergehen kann und auch drüber gehen kann? Ist das dann die Aufgabe an Praktiker?
Absolut. Ja, also erstmal sozusagen das allgemeine mentale Modell herstellen und dann kann man, abhängig davon, wie sehr jeweils das Gegenüber in Details gehen will, kann man ja erklären. Kann man erklären, okay, woran liegt es, was ist das mit dem Schnee und dass der Albedo und so etwas sich ändert, Rückkopplungsprozesse mit dem Meer und alles das. In diese Details kann man dann gehen, ja. Also und auch sinnvollerweise gehen, weil es gibt ja viele, die sich sehr intensiv damit auseinandersetzen, ja. Aber man muss zunächst einmal genau die Dinge isolieren, die zentral sind, damit das mentale Modell sozusagen adäquat ist für die Orientierung und letztendlich auch für das politische und sonstige Handeln.
Warum haben wir denn immer noch diese Missverständnisse, also aus unserer Sicht oder aus Sicht vieler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Ich sage mal ein Beispiel, wir sagen also 5G-Strahlung ist nicht schädlich. Wir haben 1000 Studien, die jedenfalls keine gesundheitsschädigenden Effekte in gravierenden oder relevanten Ausmaß nachweisen können. Das ist jetzt sozusagen Konsens in der Wissenschaft. Und dann kommen aber eben Bürgerinnen und Bürger und sagen, nee, wir haben aber Studien, die das schon nachweisen. Oder sie legen die Studien, die da sind, einfach anders aus und lassen sich einfach nicht mehr sozusagen erklären. Da ist dann irgendwann Schluss. Wie kann denn sowas dann passieren, wenn wir unsere Arbeit gut machen und verständlich kommunizieren, dann müssen doch eigentlich alle jedenfalls auf diesem ganz relevanten brachialen Level alle auf einer Linie sein. Dann hätten wir doch keine Probleme. Vielleicht haben wir auch gar keine, aber...
Also es sind natürlich nicht alle... alle Verständnisprobleme kann man jetzt nicht sagen. Es sind nicht alle Probleme, dass Personen, dass Menschen bestimmte wissenschaftliche Aussagen nicht für wahr halten, auf Verständlichkeit zurückzuführen. Ja? Es gibt verschiedenste psychologische Prozesse, Motivated Reasoning beispielsweise, ja, dass also Leute aus ganz anderen Gründen, emotionalen oder Identitätserhaltung oder so etwas, bestimmte Auffassungen vertreten, Impfung ist schädlich, 5G-Strahlung ist schädlich und dann sozusagen die Argumente dafür suchen. Ja, und eine Möglichkeit, diese Argumente zu finden, ist eben beispielsweise Glaubwürdigkeit zu bestreiten oder so, Vertrauen in Wissenschaft abzulehnen. Das ist nur ein Mechanismus. Ja, es gibt natürlich auch sinnvolle Kritik. Ich meine, Wissenschaft ist ein Prozess. Ja, also es suchen ja auch die Wissenschaftler immer noch nach möglichen Risiken von Handystrahlung oder so. Ja? Die finden nur nicht viel im Augenblick. Ne? Aber ich meine, es ist ein nicht abgeschlossener Prozess. Ne? Also grundsätzlich ist es so. Und also da kann man natürlich als Kritiker einhaken. Man kann beweisen, dass etwas gefährlich ist, aber zu beweisen, dass etwas generell ungefährlich ist, ist extrem schwierig.
Rebecca, hast du den Eindruck, dass wir genug Methodenwissen mitvermitteln, wenn wir jetzt sagen, ja, wir müssen, Wissenschaft ist ein Prozess zum Beispiel, ne, hat Hans-Peter gesagt. Ist das eigentlich jedem klar? Eigentlich erwarten doch die Leute mehr Gewissheit, also Antworten von der Wissenschaft. Die kostet ja auch viel, Steuergelder und so, dann muss ja irgendwie jetzt auch mal eine Antwort kommen, die ich verstehen kann, die ich für mich akzeptieren kann.
Ich glaube nicht, dass die Leute erwarten nicht, dass alle Antworten aus der Wissenschaft trivial und einfach und auf den Punkt sind. Also ich glaube, da sind wir drüber hinaus über den Punkt. Und wenn man jetzt irgendwie so mal ein bisschen so in so Umfragen reinguckt, dann sieht man ja auch, dass die Leute gar nichts wissen darüber, wie Wissenschaft funktioniert. So, also von daher, das ist, glaube ich, zumindest im Bewusstsein da, dass nicht alle Ergebnisse der Wissenschaft komplett trivial und sofort auf den ersten Blick für jeden greifbar sind in aller Tiefe. Insofern, das glaube ich, ist schon da. Wenn ich jetzt so auf die Praxis gucke, ja, ich glaube nicht, dass wir genügend davon reden, welche Methoden verwendet werden, wie das funktioniert, was eigentlich, also was halt auch innerwissenschaftliche Diskurse sind. Ich glaube, das findet in der Vermittlung, wenn überhaupt, in den letzten 2 Jahren so ein bisschen statt. Aber ich glaube nicht, dass das schon zu Genüge getan wird. Ich glaube, gerade irgendwie so in der Corona-Pandemie hat man, finde ich, aus Praxissicht so ein bisschen erlebt, so, ah ja, ups, wir haben vergessen, den Leuten zu erzählen, dass es innerwissenschaftliche Diskurse gibt, die nicht so klar sind wie der Klimawandel. So. Und ups, Mist, haben wir in den letzten Jahren nicht drüber geredet. Und jetzt fällt einem das so ein bisschen fast auf die Füße, würde ich sagen. Also ich glaube, das hätte man schon auch vorher machen können. Und wir haben die Methoden für uns ja schon auch, wie man solche prozessorientierte Kommunikation bestreiten kann, besser. Oder methodenorientiert, wie auch immer man es nennen will. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beiden. Aber ich glaube, das haben wir vernachlässigt, das muss man schon sagen. Vielleicht auch vernachlässigt, weil die großen Themen in den letzten Jahren vielleicht eher Themen waren, wo ein relativ hoher innerwissenschaftlicher Konsens herrschte. Also wenn ich mit Impfgegnern diskutiere oder über den Klimawandel rede, dann rede ich dabei ja nicht über einen innerwissenschaftlichen Konflikt. Wenn ich bei Corona in bestimmte Themenbereiche reingehe, gibt es aber eine innerwissenschaftliche Debatte darüber. Und die darzustellen, gelingt uns, glaube ich, viel zu schlecht.
Das ist, glaube ich, auch eine Frage der Skalierung, oder? Also wenn ich jetzt beim Klimawandel genauer hingucke, dann finde ich da natürlich auch wieder Dissens in der Wissenschaft. Und das machen sich natürlich dann auch wieder Skeptiker zunutze. Ne? Das ist klar. Warum ist es denn dann zu schwierig, Wissenschaft verständlich zu vermitteln? Wir sind ja irgendwie Leute, die also permanent zum Beispiel Presseanfragen bekommen, gerade zu aktuellen, relevanten Themen. Und dann gehen wir auf unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu. Und dann ist mein Eindruck, dass die nicht nur, weil sie nicht verständlich sprechen können, sich da manchmal sträuben, sondern weil sie es auch nicht wollen. Vielleicht gibt es da Gründe für, aber warum ist es so schwierig, aus der Laborfachsprache raus zu kommen und dann in eine Kamera, in ein Mikrofon mal kurz zu erklären, was denn dann so Sachstand ist, worüber sich die Wissenschaft einig ist, was man weiß, was man gerade rausgefunden hat. Wie ist das bei euch persönlich, wenn ihr zum Beispiel, ihr werdet ja auch gefragt, also von Medien, und die werden ja auch von euch erwarten als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, dass ihr verständlich über eure aktuellen Ergebnisse spricht oder auch über Fragen, die jetzt gerade in der Kommunikation bewegen?
Ich muss sagen, es fällt mir selber auch schwer. Also über mein eigenes Thema kann ich viel weniger gut verständlich reden, weil alles, jedes Detail ja so wichtig ist, ja. Und also ich muss mich vorbereiten, aber ich bin eigentlich auch der Meinung, dass da die Mittler, also sowohl Pressestellen als auch Journalisten, eine wichtige Rolle spielen. Also ich hatte jüngst wieder ein Interview zu Covid-19-Kommunikation und so. Und da sind letztendlich, ich weiß nicht, wie lange wir gesprochen haben, es war jetzt jemand, der von unserer Pressestelle beauftragt war, ich sag mal, ein halbes Dutzend Sätze rausgekommen. Aber ich war so erstaunt, wie die genau den Punkt trafen. Also was wichtig war und was kommuniziert werden sollte. Also die externe Beobachter sozusagen dessen, was ich dann sage oder was der Wissenschaftler sagt, haben eine wichtige Funktion. Da kann man denken, naja, die Wissenschaftler können das ja antizipieren. Das ist aber offensichtlich nicht so einfach. Ja, also insofern ist der Dialog mit jemandem, der als Externer nachfragt und sagt, okay, habe ich das jetzt richtig verstanden oder was auch immer, ja, ein ganz wichtiger Punkt. Und das spricht im Prinzip auch ein bisschen dagegen, dass man sagt, wir brauchen alle diese Journalisten nicht mehr. Das können die Wissenschaftler jetzt über Blogs und sowas alles selber machen. Davon bin ich nicht überzeugt. Es gibt sicherlich einige geniale Kommunikatoren, die das können. Aber ich sage mal, die große Mehrheit der Wissenschaftler wird es eben nicht gut können.
Aber gut, dafür könnten wir ja als Pressestellen, aber das wäre nochmal ein Thema für eine andere Folge und das müssen wir auf jeden Fall auch nochmal angehen. Pressestellen können das ja auch. Ne? Also wir können ja auch dann aus komplexen wissenschaftlichen Sätzen dann einfache Sätze, einfache Sprache machen.
Wenn Vereinfachung das einzige Problem wäre, dann ja, aber ist es natürlich nicht. Es geht ja auch um Interessen, um Selbstdarstellungsinteressen und so etwas. Und dafür ist eben der unabhängige externe Beobachter, sprich der Journalist, ganz, ganz essentiell.
Aber da sind wir nochmal bei einem anderen interessanten Punkt, nämlich reden mit jemandem, der tatsächlich persönlich da ist. Also macht es eigentlich einen Unterschied für die Verständlichkeit, ob ich einen Sachtext lese oder ob der aus der Wissenschaft von einer Person, die damit befasst ist, erklärt wird. Also es ist ein Unterschied, ob ich ein Buch, Zeitungsartikel lese, wo jemand nicht zitiert wird, sondern einfach nur, wo erklärt wird, oder ob ich das selber erlebe, indem ich, weiß ich nicht, eine Veranstaltung besuche oder eine Sendung sehe, wo echte, reale WissenschaftlerInnen dann über ihre Arbeit sprechen. Julia, kannst du dazu was sagen? Wirkt das anders?
Ich habe jetzt keine Studie im Kopf, wo man das jetzt mal konkret gegenübergestellt hätte, aber wir wissen schon, dass alleine schon, ob ich jetzt Texte nehme, einfach als Schriftdokumente, oder ob ich Videos nehme, wo auch etwas zu sehen ist und wo dann vielleicht auch Menschen drin vorkommen, da sehen wir schon, dass das in dem Sinne auch die Verständlichkeit erhöht. Gerade auch bei Zielgruppen, die eher bildungsfern sind und die sich eben gerade auch mit langen, komplizierten Texten schwer tun, ja, dass da auch eine audiovisuelle Kommunikation erheblich besser vorankommt, ja. Deswegen würde ich davon ausgehen, dass natürlich umso mehr noch die echte Präsenz eines Menschen jetzt unmittelbar vor mir oder eben auch ein Experte auf Video sicherlich erstmal eindrücklicher wirkt. Ich denke, dann kommt es aber trotzdem darauf an, ja, man kann da nicht sagen, das ist dann automatisch verständlicher. Ja. Wenn dieser Wissenschaftler, diese Wissenschaftlerin sich dann sehr kompliziert ausdrückt, dann ist damit ja auch wieder nicht viel gewonnen. Ja. Also ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen, was ist jetzt besser, ein Text oder eine Expertin. Und ich glaube, es kommt auch auf den Zweck an. Auch hier würde ich aus Sicht der Praxis mich fragen, was möchte ich denn erreichen? Was ist mir denn jetzt wichtig eigentlich? Geht es mir eher um Sachinformationen, um kognitive Aspekte des Themas? Dann ist vielleicht doch eine schriftliche Information online oder in einer Broschüre oder ähnliches das Mittel der Wahl, einfach weil es ein bisschen nachhaltiger ist und weil man nochmal leichter zurückspringen kann und einzelne Informationen mehrfach wahrnehmen kann. Wenn es mir aber darum geht, tatsächlich weniger das Verstehen, sondern mehr das Vertrauen zu erhöhen, würde ich sagen, dass man tatsächlich auch mit einzelnen glaubwürdigen Personen das auch gut erreichen kann, weil einfach Expertinnen und Experten ja im Grunde genommen die Glaubwürdigkeit des doch sehr abstrakten Systems auch verkörpern. Ja, und sie können das auch verspielen, ja, in dem Moment, wo sie vielleicht arrogant sich verhalten, von oben herab oder nicht offen für Fragen oder irgendwie intransparent erscheinen. Ja, da steht ja immer viel auf dem Spiel und ich denke, der Einsatz eines Experten, einer Expertin ist immer ein höherer Einsatz. Ja, man kann recht viel damit gewinnen, aber ich denke, die Gefahr ist auch groß, dass man auch einiges verspielt und auch verlieren kann dadurch.
Ist auch vielleicht eine Frage, welche Zielgruppe man im Blick hat oder welche auch individuellen Rezeptionspräferenzen existieren. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man den Eindruck hat bei einem Video oder audiovisuellen Produkt, dass man was verstanden hat, aber dass man vielleicht mehr versteht, wenn man den Text lesen würde darüber. Ja. Also kommt ein bisschen auf den Zweck an und ich persönlich sozusagen bin ganz klar, was ich nicht lese, das vergesse ich. Aber da sind andere. Und der Punkt ist natürlich, beim Lesen bestimme ich mein eigenes Timing, ja, wie lange und wie viel kann ich drüber nachdenken. Ich merke sehr oft bei Videos, da kommt eine Aussage, dann denke ich über die Aussage nach und eine Minute lang nehme ich überhaupt nichts mehr wahr von dem Video. Ja, das ist schon vorbei. Also ist aber ein interessanter Punkt, welches Medium jetzt für welche Zielgruppe das geeignetste ist. Ne? Also ich meine, klar, wer jemand nicht geeignet, nicht gewohnt ist, komplexe Texte zu lesen, für den ist natürlich Video, Audio, ich sag mal, das viel bessere Medium.
Ich würde gerne nochmal auf einen anderen Punkt zurückkommen, den wir eben schon mal angesprochen hatten, wo es auch darum geht, ja, warum werden manche Dinge trotzdem nicht akzeptiert? Und wir reden so schnell von Wissenschaft. Einige Beispiele, die ihr gebracht habt, waren meines Erachtens aber wenigstens nicht reine Wissenschaft, sondern vieles hat auch mit technologischem Fortschritt zu tun. Und da finde ich auch eine gewisse Skepsis der Bevölkerung ja durchaus nachvollziehbar, weil dann eben auch ganz oft kommerzielle Interessen dahinter stecken. Und ich weiß nicht, ob ich das noch als Wissenschaft bezeichnen würde. Das ist dann einfach, das ist kommerziell getriebene Forschung von einzelnen Unternehmen, die sicherlich gut ausgebildete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei sich beschäftigen, die eigene Forschungslabore und Werke und Ähnliches unterhalten und das auch auf Basis von wissenschaftlichen Methoden tun. Aber das ist nicht mehr das System Wissenschaft. Und das ist, denke ich, auch in der Kommunikation etwas anderes. Ja, je näher die Wissenschaftsinstitutionen, auch die Hochschulen, herangeführt werden an die kommerzielle Verwertung ihrer Forschungsergebnisse, desto mehr verschwimmt natürlich auch diese Grenze. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was man in der institutionellen Wissenschaftskommunikation, gerade im Hochschulbereich, auch stärker reflektieren sollte, als was kommunizieren wir hier noch. Ne? Ist das noch Wissenschaftskommunikation oder ist das schon Technologietransfer, wo es dann teilweise auch wirklich in den politischen Bereich reingeht? Und da ist die Frage der Gesellschaft cui bono ja auch berechtigt. Ja? Und ich denke, diese Frage muss man dann auch ein bisschen an sich heranlassen. Und damit komme ich auch etwas zu sprechen, was ich wichtig finde im Bereich Verständlichkeit, das Warum. Also warum wird bestimmte Forschung überhaupt betrieben? Warum wird jetzt sowas wie 5G eingeführt? Ja, wenn die Gründe nicht dargelegt werden, die Motivation, ja, der Hintergrund, ja, dann erzeugt das eine Unsicherheit, ja, auch ein Misstrauen, was dann auch nicht unbedingt aufgefangen werden kann durch irgendwelche Wirksamkeitsstudien, die dann sagen, das tut aber nicht weh.
Jetzt muss ich natürlich dem Eindruck widersprechen, dass es hier, weil wenn wir da über diese Studien reden, dass sie jetzt rein industriell getrieben sind, ne? Oder dass wenn unsere Experten für elektromagnetische Verträglichkeit bestätigen, dass es keine relevanten gesundheitlichen Auswirkungen gibt, dass das jetzt, dass die alle abhängig sind, so, ne? Also ich verstehe natürlich den Punkt, aber es gibt es ja eben auch unabhängig davon von anderen Phänomenen, also Strahlung zum Beispiel, ne? Ich kann Strahlung nicht sehen. Ich kann mich noch erinnern, es gab mal das Phänomen der Erdstrahlen, das auch durch die Medien irgendwie sehr stark getrieben war und man hat irgendwie gar nicht, also wir konnten uns dessen gar nicht erwehren und nachher irgendwann war gar nicht mehr die Rede davon, oder wir hatten irgendwie alle Ozonallergien, als ich noch Schülerin war. Und nachher waren die weg, so einfach so. Ne? Also so Dinge, die mit Strahlung zu tun haben zum Beispiel, also je weniger ich sehen kann, umso unheimlicher ist mir dann vielleicht dieses Phänomen, möglicherweise. Ne? Also aber natürlich stimmt es, dass wir in vielen Bereichen, in viele Bereiche reindringen mit der Wissenschaft, die eigentlich gesellschaftlich ausgehandelt werden müssen. Dann müsste man jetzt zum Beispiel gar nicht mal die Wissenschaft bei 5G sozusagen aushandeln lassen, sondern diejenigen, die zum Beispiel Digitalisierung auf dem Land eben vorantreiben wollen und die eben Sorgen haben an der Stelle vor gesundheitlichen Auswirkungen. Das ist wahr. Aber dasselbe haben wir natürlich auch bei Covid-19. Auch da stecken natürlich auch industrielle Interessen dahinter. Also es ist ja nicht so, dass es geht nicht nur um Technologien, sondern eben auch um knallharte naturwissenschaftliche Erkenntnisse, die dann irgendwann ganz schnell in die Welt kommen. Und andersrum ist die Welt ja auch so komplex geworden, dass wir irgendwie alle Nase lang Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler brauchen, die uns das jetzt noch erklären. Also das geht ja vom Handy bis zum guten Wetter, wie wir es früher genannt hätten im Sommer. Und jetzt ist es Dürre, Katastrophe oder so, ne?
Ich finde dabei einen ganz spannenden, bei diesem, ne, wie auch so Bilder dann kippen können, was du jetzt da irgendwie gesagt hast. Ich finde, da ist ein ganz spannendes und auf den ersten Blick unspektakuläre Vereinfachung oder auch Verständlichmachung in Form eines Bildes ist bei CRISPR-Cas-Technologie, wo wir immer alle von der Genschere reden. Und ich habe lange für das Institut gearbeitet, wo Emmanuel Charpentier geforscht hat, und deswegen habe ich sehr viel CRISPR-Cas-Kommunikation gemacht, und ich hatte einen wunderschönen Anruf von einer besorgten Bürgerin, die dann sagte, das ist ja alles toll, was Sie da forschen, aber ich möchte nicht, dass jemand in meine Gene schneidet. Tut das weh? Und ich versuche, nee, natürlich nicht. So. Aber das ist so ein total simples Beispiel, weil alles, was man versucht, mit dem Begriff der Genschere zu tun, ist, eine Analogie zu schaffen oder ein sprachliches Bild zu schaffen, das dann funktioniert und das sich Leute vorstellen können. Aber das zeigt halt, dass dieses Bild auch kippen kann und sozusagen dann zu einer Befürchtung führt, die in dem Fall dann ja einfach wirklich komplett unbegründet ist. Also nämlich ein Wehtun und der Gedanke, ich könnte spüren, dass jemand meine Gene zerschneidet. Und das fand ich ein ganz spannendes Beispiel für dieses, was halt, wie vorsichtig man da vielleicht auch manchmal sein muss, was für Bilder man auswählt. Obwohl das Scherenbild natürlich eigentlich ein sehr schönes ist, ist es halt eben doch nicht komplett zutreffend. Das fand ich ganz
spannend. Also dann darf man keine Bilder mehr benutzen, weil alle können missverstanden werden. Also Big Bang ist so ein Beispiel. Ja? Also wir stellen uns alle eine Explosion vor im existierenden Raum, was ja total falsch ist, weil es eine Expansion des Raumes. Also kann man sich aber nicht vorstellen. Ja? Das kann man wahrscheinlich nur mathematisch irgendwie erfassen. Also wir stellen uns alle, die meisten jedenfalls, nicht die Experten, stellen sich alle was Falsches vor unter dem Big Bang. Und trotzdem, ja gut, ich meine, das schadet jetzt niemandem direkt. Also bei der Genschere würde ich jetzt auch sagen, na gut, also da werden jetzt 98% verstehen, dass es irgendwie metaphorisch verwendet wird. Aber gut, solche Missverständnisse kommen vor und ist ja immer noch gut, dass Sie das jetzt am Telefon klären konnten.
Ich glaube, was aber wichtig ist, ist, dass man sich nochmal klar macht, und ich glaube, das ist auch für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zunehmend schwerer, je länger sie in ihrem Beruf arbeiten. Sie entfernen sich einfach von den Alltagstheorien. Ne? Und die ganze wissenschaftliche Sozialisation läuft ja auch darauf hinaus, einen anderen Begründungszusammenhang zu übernehmen. Ja? Also im ersten Semester bekommt man noch die Seminararbeiten, wo drin steht, ja, ich fand das Thema immer schon spannend und meine Tante hat mir davon erzählt. Und dann bringt man den Studierenden bei, dass das keine Begründung ist, um eine Seminararbeit zu schreiben, sondern dass sie an den Forschungsstand anknüpfen und ne, eine Forschungsfrage formulieren sollen, eine Forschungslücke irgendwie identifizieren sollen und dass das persönliche Interesse für irgendwas da jetzt nicht so das Maßgebliche ist.
Und, das muss man maskieren.
Genau, das wird maskiert und ja, und das hat ja auch so seinen systemischen Zweck. Aber das führt dazu, dass Wissenschaft natürlich sich auch verselbstständigt und eine eigene Logik bekommt. Und im Kontakt mit der Außenwelt, ja, wird das in Frage gestellt. Und dann ist das, was in der Wissenschaft hochrelevant ist, plötzlich total egal und unnütz. Ja, dann muss man sich in der Verwandtschaft rechtfertigen für den Doktortitel, den man gerade erworben hat, weil damit kann man ja gar nichts anfangen und so weiter. Und ich glaube, das berührt auch so ein bisschen, was Elisabeth eben ansprach, ja, wie kann man auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu motivieren oder was hemmt sie manchmal in der Kommunikation? Es ist dieser Kontakt auch mit den Relevanzvorstellungen der Außenwelt, die auch andere Herangehensweisen an Probleme hat. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns immer wieder klar machen müssen, dass die wissenschaftlichen Fragen, die wir uns stellen und Probleme, die wir identifizieren, für viele Menschen da draußen eben keine Probleme darstellen und noch nie irgendwie fraglich waren. Auch das müssen wir erstmal nachvollziehbar machen. Warum stellen wir uns überhaupt diese Fragen? Warum ist das für uns ein Problem? Und dann kann man, denke ich, auch die Antwort besser einordnen. Also ich denke, es ist eine wichtige Voraussetzung für Verstehen, dass man sich auch noch einmal selber, ja, den eigenen Begründungszusammenhang noch mal transparent darlegt. Und das ist aber etwas, was man vielleicht mit den Jahren, weil das so selbstverständlich ist, gar nicht mehr so gut erklären kann. Das ist dann einfach so.
Also ich glaube, es ist auch ganz wichtig, sich vor Augen zu führen, dass es Grenzen gibt von dem, was man verstehen kann als Laie. Das variiert sicherlich sehr stark nach Forschungsfeldern. Im Bereich der ökologischen Forschung ist es vielleicht einfacher als im Bereich der Elementarteilchenforschung oder so. Also jedenfalls, es gibt immer noch eine Erklärungsebene, die fundamentaler ist. Ich erinnere mich an die Physikvorlesung, erste Stunde sozusagen. Wir hatten einen Prof in Köln, der hat versucht, uns kritisch zu machen gegenüber Wissenschaft, hat uns so Experimente gezeigt, Sinnestäuschung und so etwas. Aber unter anderem hat er auch dann uns eine Erklärung vorgelegt, warum fliegt ein Flugzeug? Und dann gibt es ja, diese Flügel sind ja so ein bisschen gebogen, dann gibt es das, oben geht es schneller als unten und dann gibt es einen Sog und der Sog zieht das Flugzeug hoch. So, gut, haben Sie das verstanden? Ja, haben wir alle verstanden gehabt. Ne? Und dann zeigt er uns ein Foto von einem Kunstflieger, der auf dem Rücken fliegt. Dann sagt er, okay, wie erklären Sie das denn damit? Geht nicht. Ja, also mit anderen Worten, dann hat er uns die richtige Erklärung gezeigt, das hatte irgendwas mit Wirbeln und Hydrodynamik zu tun. Habe ich jetzt nicht mehr verstanden. Ne? Aber das zeigt eben, es ist wahrscheinlich nicht ganz falsch mit diesem schneller und langsamer fließen oder so, keine Ahnung. Aber der Punkt ist eben, als Laie versteht man immer nur bestimmte Grade von der Erklärung und von dem Phänomen, ja. Und es gibt immer noch fundamentalere Einsichten, die dann dahinter stehen. Und im besten Fall ist es also einigermaßen richtig, ja. Aber zu glauben, dass man also das auf dem Level versteht, wie, auch wenn es einfach dargestellt wird, wie der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin das tut, das ist, glaube ich, nicht möglich. Denn wir haben Sonderwissen, ja, und es ist auch nicht so, dass man sich deswegen schlecht fühlen muss. Das ist eben so, dass wir spezialisierte Einrichtungen haben, wie die Wissenschaft, in denen Sonderwissen existiert. Und wir sind nicht blöde und wir haben auch kein Defizit, wie das nach dem Defizitmodell ja manchmal so heißt, wenn wir das nicht alle verstehen.
Da habe ich jetzt nochmal eine Frage. Kann man auch zu verständlich und zu einfach Wissenschaft kommunizieren?
Das kann man sicherlich auch. Dann, wenn nämlich sozusagen eine falsche Vorstellung, ein falsches mentales Modell erzeugt wird, dann ist es zu einfach. Ja? Also ich meine, es muss schon, er hat es gesagt, Einstein oder so, also so einfach wie möglich, aber nicht einfacher. Ne? Also ja, man kann es auch zu einfach machen, zu platt. Und ich glaube, man sollte auch immer noch sozusagen andeuten, es gibt noch Ebenen, die fundamentaler sind.
Wobei wir es natürlich im Gesundheitsbereich, also wenn es auch da wieder darum geht, okay, Ergebnisse aus der medizinischen Forschung jetzt in den klinischen Alltag zu überführen, da ist es natürlich schon eine enorm wichtige Frage, auch wie bekomme ich die manchmal doch etwas komplizierteren Sachverhalte an die Patientin, an die Patienten ran, sodass sie es wirklich verstehen. Und ich denke, das ist... Da würde ich jetzt auch nicht, da würde ich auch sagen, ja, so einfach wie möglich. Ich glaube auch nicht, dass es da ein zu einfach geben kann. Aber es hat natürlich ein bestimmtes Risiko, klar. Es hat seinen Preis. Wenn ich dann sehr, sehr einfach kommuniziere, dann muss ich notwendigerweise bestimmte Dinge einfach auslassen. Und das kann dann vielleicht auch im Einzelfall auch für ein Individuum manchmal dann schwierig werden. Ja, also bei ganz konkreten Fragen. Ja, welches Medikament darf ich nehmen? In welcher Situation? In Kombination mit welchen anderen Stoffen? Wenn ich Wissenschaft so runterbrechen muss, dann habe ich natürlich ein bestimmtes Risiko. Trotzdem meine ich, wäre in bestimmten Bereichen, wo eine hohe persönliche Betroffenheit besteht, eine hohe Abhängigkeit auch von diesen Informationen aus der Wissenschaft, ist es schon ein Gebot, dass man es so einfach wie möglich kommuniziert. Aber ich denke, das liegt eben am Thema auch von zum Beispiel medizinischer Forschung. Für Fragen, die mehr so in diesen gesellschaftspolitischen Bereich reingehen, denke ich, sehe ich das anders, weil auch der einzelne Mensch davon nicht so stark betroffen ist. Und da kann es dann eher ein Problem werden, wenn wir die Komplexität so stark reduzieren. Daraus könnte auch ein gefährliches, naives Wissenschaftsverständnis entstehen, ja, nach dem Motto, was sie können, kann ich auch. Und ich denke, das ist dann auch schon, das leistet dann auch Populisten wieder Vorschub. Also daraus könnte so ein bisschen auch dann so eine Haltung entstehen, ja, wozu brauchen wir überhaupt Universität? Und das fände ich langfristig schon schwierig auch, weil tatsächlich ist die Wissenschaft, ist die Gesellschaft heutzutage sehr stark abhängig von wissenschaftlichem Wissen. Und ich glaube, das muss man der Gesellschaft auch klar machen.
Weiß, es gibt ja zumindest auch Studien, die so ein bisschen naheliegen, dass es so ist, wenn etwas sozusagen sehr, sehr, sehr stark vereinfacht ist, dass die Leute dann nicht mehr unbedingt auf Experten hören. Ich glaube, die ist auch von Bromme. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie tatsächlich von ihm ist. Aber es gibt auf jeden Fall eine Studie, die irgendwie so besagt halt, dass wenn die Information zu einfach ist und ich das Gefühl habe als Laie, ich verstehe alles, was darin vorgeht, ich mir sozusagen nicht mehr die Hilfe von Expertinnen und Experten dann zu Rate ziehe. Und ich glaube, das ist schon auch ein spannender Punkt, den man, vielleicht können wir da irgendwann nochmal reingucken, weil ich das tatsächlich ganz interessant finde, ob es so ein Zuverständlich gibt. Ich würde natürlich auch im ersten Moment hätte ich den Impuls zu sagen, naja, je verständlicher ich es irgendwie machen kann, gerade in so medizinischen Bereichen, desto besser ist es. Aber ich meine zumindest, dass es auch Studien gibt, die eben sagen, dass es dann einen Punkt gibt, an dem Leute sich dann nicht mehr auf den Expertenrat verlassen, sondern einfach in sich selbst vertrauen. Und das finde ich schon spannend.
Ja, jedenfalls macht es einen Unterschied, ob man den Menschen klar macht, wir haben das jetzt zwar sehr einfach dargestellt, aber es ist in Wahrheit komplizierter. Genau. Oder ob ich diesen Hinweis auf eine hintergründige Komplexität weglasse. In dem Moment, wo ich den Leuten mitteile, das war jetzt mal einfach, komprimiert, ich habe jetzt mal ein paar Sachen weggelassen, dann nehmen das die Leute durchaus zur Kenntnis und dann merken sie auch, dass sie auf diese Informationen eigentlich angewiesen sind, um den Sachverhalt beurteilen zu können. Ja, und ich denke, daraus könnte man auch vielleicht eine gute Empfehlung geben, ja, dass es gar nicht ein Entweder-Oder sein muss, ja, jetzt ganz simplifiziert oder super kompliziert zu kommunizieren, sondern ich kann diesen Weg wählen, dass ich sage, ich versuche das jetzt mal sehr verständlich und einfach und komprimiert darzustellen. Und ich lasse auch ganz bewusst bestimmte Nebenbedingungen und Limitations und anderes weg, aber ich verweise darauf, dass ich Informationen weggelassen habe. Und ich denke, das ist schon ein ganz gutes Signal auch an die Leserinnen, an die Leser, an die Zuschauer, dass sie merken, okay, da gibt es noch was. Das ist nicht alles. Ja.
Elisabeth, wie oft machen wir das in der Praxis?
Ich hab auch gerade darüber nachgedacht, wie oft wir das in der Praxis machen. Ich glaube, da ändert sich was in der Wissenschaftskommunikation gerade. Ich glaube, wir haben verstanden, dass wir die Geschichten aus der Wissenschaft nicht mehr geschlossen erzählen sollten. Also so ist es jetzt, wäre eine geschlossene Geschichte. So, wir haben das rausgefunden und so ist es, sondern dass wir natürlich, und da sind wir wieder beim Bild ganz, ganz vom Anfang, indigene Völker, dass wir ein Stück von dem Dschungel auch mit erklären müssen, in dem die sich befinden, also von der Andersartigkeit, von der wie diese Welt funktioniert auch. Das ist, glaube ich, längst noch nicht allen an den Unis zum Beispiel klar. Also, dass wir eine eigene, sozusagen eigene Ansprüche an Wahrheit haben. Und auch, es ändert sich auch von Fach zu Fach. Aber ja, ich habe mich tatsächlich auch schon mal gefragt, ob wir vielleicht mit dran schuld sind, dass Menschen einfach denken, das wäre ja jetzt einfach. Also wir reden ja auch mit vielen, die kommen ja auch, also es kommen ja auch viele und erklären uns, wie das geht mit dem Perpetuum mobile oder der Relativitätstheorie, wo die da zu widerlegen ist und so weiter. Und dass wir das vielleicht auch mit getriggert haben, indem wir Geschichten halt geschlossen erzählt haben. Und das ist natürlich logisch, dass eigentlich dann der eine oder andere sagt, ja, das kann ich auch. Also eine geschlossene Geschichte, ich habe es halt widerlegt, das ist ja nicht so schwer.
Ich denke, dass die Mehrheit der Bevölkerung schon sich darüber im Klaren ist, dass Wissenschaft eine komplexe Angelegenheit ist. Und ob es jetzt, wenn man das populär erklärt, ob das einen Effekt hat in dem Sinne, dass diese Vorstellung von Wissenschaft ist so komplex, sich abbaut, weiß ich nicht, kann aber sein. Aber ganz sicher halte ich, dass so diese Tendenz, jeden zu einem Experten und jeden zu einem Wissenschaftler zu erklären, dass das eine problematische Entwicklung ist. Ja? Also die kleinen Forscher oder so, ja, das ist ja alles lieb gemeint, ja. Aber ich meine, es deprofessionalisiert im Grunde genommen die Rolle des Wissenschaftlers und des Experten. Ja, und das finde ich problematisch. Ja, also jeder könnte es im Prinzip selber. Und ich muss ehrlich sagen, ich könnte jetzt nicht, ich sag mal, Elementarteilchenphysik betreiben oder so. Ja, also da würde ich mich mal ganz einfach für zu doof für erklären. Nicht nur, dass ich es nicht interessiert, es interessiert mich, aber es fehlen mir einfach sozusagen die Voraussetzungen dafür, das zu tun. Das ist mir ganz klar. Ich fühle mich nicht schlecht dabei, muss ich sagen. Ja, aber das führt irgendwie zu einer entscheidenden Frage, nämlich die Frage, inwieweit Wissensunterschiede sich in bestimmten Rollenbildern widerspiegeln. Und da haben wir ja dieses sogenannte Deficit Model, also was so oft beschworen wird, nachdem Wissenschaftler denken, da sie ja mehr wissen, hätten sie auch mehr zu sagen, ja, beispielsweise. Und wenn eben die Laien andere Auffassungen haben, was zulässig ist und was nicht, dann liegt es daran, dass sie zu wenig Wissen haben. Also Informationskampagnen sind nötig, um das Wissensdefizit zu beheben und zu bekämpfen. Und dann wird wieder Harmonie zwischen Gesellschaft und Wissenschaft herrschen. So, mal grob gesagt, ist das Defizitmodell. Und das ist natürlich empirisch falsch. Aber es ist vor allen Dingen problematisch im Hinblick auf die Rollen. Da ist es eine Art von paternalistischer Rolle, die Wissenschaftler in diesem Modell annehmen. Und da muss ich sagen, das muss man so bekämpfen, wie es nur geht. Das ist nämlich überhaupt nicht angebracht. Ne? Also ich würde sagen, das Verhältnis von einem Experten und denen, die er sie berät, ist das von dem Unternehmensberater und dem Unternehmen. Das Unternehmen bleibt sozusagen Entscheider und hat alle Rechte zu tun, was es für richtig hält. Es wird beraten. Okay. Und genauso, denke ich, muss die Gesellschaft die Rolle von Experten sehen. in Ihrem Auftrag und bezahlt durch Ihre Steuergelder, liefern Sie sozusagen einen Rohstoff für Entscheidungen und kein Grund, als Laie da in irgendeiner Minderwertigkeitskomplexe zu verfallen.
Da könnte ich jetzt was zu sagen, weil ich mal bei einer Unternehmensberatung gearbeitet habe, aber ich lasse das jetzt mal so stehen.
Fürs Erste würde ich einfach sagen, weil das ist jetzt wieder ein Thema, über das wir locker noch eine Stunde reden würden. Und vielleicht sollten wir das einfach auch tun und das nochmal auf die Liste für die nächsten Folgen oder eine der nächsten Folgen, mindestens eine, habe ich den Eindruck, stellen, weil ich merke schon, da blitzt es hier wieder schon und wir hätten schon wieder sozusagen den nächsten Aufhänger. Eine ganz kurze Abschlussrunde würde ich gerne noch machen, und zwar für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die gerne verständlich reden wollen, kann man das lernen? Also vielleicht einfach, gibt es da Praxistipps, und damit ihr ein bisschen nachdenken könnt, wie ihr das vielleicht selber macht oder wie ihr euch vorbereitet auf ein Interview oder Rebecca aus ihrem reichen Fundus von Formaten bei Wissenschaft im Dialog erzählen kann. Mein Praxistipp für Nachwuchswissenschaftlerinnen ist immer, nehmt euch eine konkrete Person aus der Zielgruppe, die ihr ansprechen wollt. Also leiht euch ein Kind, wenn ihr keins selber habt, also die eigenen taugen sowieso nicht so gut. Geht zu eurer Tante oder zu den Laien, die ihr kennt, und versucht es mal mit diesen konkreten Personen einmal durchzusprechen. Meine Vermutung ist, meine Beobachtung ist, dass es dann viel einfacher ist, als wenn man das sozusagen im stillen Kämmerlein oder auf dem Blatt Papier versucht. Also jedenfalls funktioniert es ganz gut, wenn man sich auf Interviews oder Veranstaltungen vorbereitet. Rebecca, was sagst du Leuten?
Den Tipp gebe ich natürlich auch. Es ist ja so ein bisschen der Standardtipp. Ich habe ein wunderschönes Format, was ich gerne weiterempfehlen kann. Und zwar, kurzer Werbeblock, das ist von Wired UK. Die haben ein Format, was sich irgendwie Five Levels nennt oder so. Und da kriegen die Wissenschaftler, erzählen ein Phänomen aus ihrem Fachbereich an 5 unterschiedliche Persona. Das heißt, im Gegensatz zu der einen Persona würde ich gerne 5 verschiedene in die Schulung nehmen, weil ich das tatsächlich den entscheidenden Punkt finde. Nur weil ich etwas einem 12-Jährigen gut erklärt habe, kann ich es dann eben nicht passend für den 28-Jährigen Laien erklären oder jemanden, der an der Uni selber forscht. Und dieses Format nimmt 5 verschiedene Expertise-Level und Bildungsniveaus mit auf. Und das finde ich eine der besten Übungen zu, wie stelle ich mich auf eine Zielgruppe ein, wie kriege ich meinen Inhalt schnell und unkompliziert an unterschiedliche Leute vermittelt. Und das finde ich tatsächlich noch ein bisschen besser, als die eine Persona sich vorzustellen. Das ist, glaube ich, aber so der, bei uns in der Universität hieß diese Persona Max und war ein 12-jähriger, sehr, sehr kluger Junge. Der war sehr, sehr schlau. Das war aber genau, ich finde das Spiel mit mehreren Personen noch spannender und glaube, dass das noch ein bisschen den Schritt weitermacht einfach.
Die müsste man da wirklich auch mal dann anschleppen, also diese Person nennen, aus der Person nah eine Person zu machen, und dann können wir das ja mal ausprobieren.
Also wir basteln gerade tatsächlich an so einem, zum Beispiel an so einem Kartenspiel, mit dem man das ganz gut durchspielen kann, wenn man eben nicht ständig 5 Personen griffbereit hat, die sich bereit erklären, sich mal eine Stunde in den Workshop zu setzen. Ich glaube, das kann schon, also ein spielerischer Approach in dem Bereich, glaube ich, kann schon funktionieren. Und das fällt den meisten Wissenschaftlerinnen dann auch gar nicht mehr so schwer, zumindest 3 der 5 Zielgruppen ausreichend zu erreichen. Und das würde ich schon mal relativ gut finden.
Alles klar. Habt ihr noch Tipps aus der Praxis?
Aus der Praxis nicht. Wir haben ja Medientrainings gemacht für Wissenschaftler 10 Jahre lang in Jülich und so. Also da war aber eher der Hintergrund, dass man irgendwie verstand, wie Medien operieren, welche Erwartungen sie haben bei Interviews und so etwas. Und das war, glaube ich, auch ganz hilfreich. Wir haben Praxisübungen gemacht mit Interviewtraining und so. Und was ich persönlich gedacht habe, was da fehlt in diesen Trainings, das ist die Strategien zu erklären. Ja, also was zeichnet eine gute Erklärung aus? und also ein bisschen so Rhetorik und wie geht man um mit Vorwissen, was vielleicht falsch ist und was irgendwie aber dazu führt, dass etwas verzerrt wahrgenommen wird oder nicht geglaubt wird oder so. Also solche Dinge und ja, ansonsten, ich meine, das Problem bei Medien ist ja, dass man sehr heterogene Zielgruppen hat. Also wenn ich jetzt ein Interview mache mit Spiegel Online beispielsweise, Spiegel Online lesen Professoren, wie ich sag mal, ich will nicht sagen Lieschen Müller, aber sozusagen Leute, die eben Hauptschulabschluss haben oder so etwas, ja. Und für die gleichermaßen das richtige Niveau zu finden, ist eben sehr schwierig. Und ich meine, ich persönlich würde sagen, gut, ich richte mich nach dem Journalisten oder der Journalistin, die mich befragt. Und es ist sozusagen zunächst einmal deren Job zu bestimmen, auf welchem Level ich sozusagen befragt werde. Ne?
Ich kann nur sagen, dass mit dieser Personifizierung der Zielgruppe finde ich sehr interessant. Das kennen Wissenschaftler eigentlich auch aus dem Publikationswesen, weil wir uns ja auch immer Reviewer 2 und Reviewer 3 meistens auch sehr detailliert vorstellen, was das für Menschen sind, die uns aus dem Peer-Review-Verfahren rauskicken. Das kann man sicherlich auch übertragen auf den Bereich der Wissenschaftskommunikation. Also das nehme ich gerne mit. Ich selber kann den praktischen Tipp geben, dass man sich nicht zu viel vorbereitet. Ein Interview ist kein Berufungsverfahren. Das ist so ein bisschen die Erfahrung, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler manchmal dazu neigen, sehr, sehr viel Zeit zu investieren, am Ende enttäuscht sind, weil sie ja gar nicht alles anbringen konnten, was sie gerne gewollt hätten und eigentlich auch nur ein Bruchteil von dem zur Sprache kommen kann, was sie eigentlich alles wissen und erforscht haben. Und ich glaube, das würde dann, wenn sie diesen Rat beherzigen, würde das auch ein bisschen auflockern, würde vielleicht auch mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler motivieren, sich überhaupt zu engagieren in diesem Bereich, weil es eben vielleicht sonst auch zu viel Zeit frisst. Und ansonsten denke ich, ist es einfach wichtig, was ich auch schon sagte. Wissenschaft ist ein Frage-Antwort-Spiel und es ist wichtig, die Fragen mitzubenennen und nicht nur die Antworten zu liefern.
Das klingt aber sehr ermutigend, also von daher einfach ausprobieren. Das als Tipp für alle, die aus der Wissenschaft nach außen kommunizieren. Genau, ja. Ich danke euch schon mal ganz herzlich für eure Zeit. Wir werden in den Kommentaren unten unter diesem Podcast oder mit dem Podcast ein paar Literaturhinweise noch unterbringen, möglichst verständlich, aber auch nicht unterkomplex. Und genau, dann freuen wir uns schon auf die nächste Folge vom WISCOM-Quartett. Vielen Dank euch allen.